Kulturpodcast des Landes Steiermark.
Herzlich willkommen bei der neuen Ausgabe des Kunstfunken, dem Podcast für Kunst und Kultur des Landes Steiermark. Mein Name ist Lydia Bissmann und ich habe heute drei ganz besondere Gästinnen vor mir, neben mir und über Kamera verbunden. Die innovative Sprachkünstlerin Julia Knaas und Clemens Seitz sind eben online zugeschaltet und neben mir sitzt Uwe Galaun, bildender Künstler, Platten- und Partyproduzent und Wortspielkünstler. Heute geht es um das Thema Poesie und Social Media und die Spannungsfelder digital-analog, Nähe und Distanz und natürlich auch Askese und Exzess. Für alle, die meine wunderbaren Gäste noch nicht so gut kennen, hole ich jetzt zu einer ausführlichen Vorstellungsrunde aus, weil ihr alle, also viele Sachen macht, so viele schöne Sachen. Liebe Julia, du heißt ja eigentlich gar nicht Julia Knaas, das ist dein Pseudonym. Du benutzt den Mädchennamen deines Papas, hast du mal gesagt. Deine Arbeiten sind hauptsächlich, also du publizierst zum großen Teil im Internet, aber man kann dich auch analog in Literaturzeitschriften lesen. Du gibst auch selber eine heraus, Mission. Und zusammen mit Klaus Störtebeker kuratierst du die Lesereihe Zusammenlesen. Gemeinsam mit Anna Neuwirth veröffentlichst du auch unter dem Namen Juliana, also so ein Kofferwort aus euren beiden Vornamen. Und gemeinsam mit Thomas Heinschuh hast du auch so ein Doom-Boot entwickelt. Das ist so eine textgenerierende Software, die so eine Art Klimalyrik ausspuckt, aber dazu kommen wir noch später. Du hast voriges Jahr ein sehr schönes Stipendium bekommen, das Stipendium für innovative Schreibtechnik des Landes Steiermark. Das wird alle 2 Jahre vergeben. Und du hast mir erzählt, ab Herbst wirst du im Forum Stadtpark die Sparte Literatur übernehmen. Genau. Und Uwe, du bist jetzt kein direkter Lyriker, du bist bildender Künstler. Du hast die Meisterklasse für Malerei an der Ortwernschule besucht. Vorher hast du Kunststofftechnik an der Montan Uni Leoben studiert. Und dieses Jahr hast du einen Master für visuelle Kommunikation an der FH Ioneum gemacht. Deine Kunst war bislang an den ganzen berühmten und berüchtigten Orten der Subkultur in Graz zu sehen, aber auch international in Venedig und Maribor. Ich habe da die ganze Liste vor mir. Die Stadt Graz hat 2021 Werke von dir angekauft und es gibt bestimmte Büros im Rathaus, da kann man deine Kunst anschauen. Da kann man einfach hingehen und das machen. Einfach durchfragen. Du hast den Alfred Schmäler Award bekommen, das ist eine Auszeichnung für Druckgrafik. Und du bist Mitinhaber der Kombüse, Mitglied im Verein Gegenwart Kultur und auch bei den Cooks of Grind dabei. Du produzierst Platten, zum Beispiel den Sampler für das Café Wolf. Und ich glaube, dieses Jahr für Rainer Binder-Kriegelstein habt ihr seine Platte verlegt. Ich persönlich finde, du bist schon auch ein Wortkünstler. Ich bin ein großer Fan deines Retro-Accounts auf Facebook. Ich verstehe nicht immer alles, aber so geht es mir, wenn ich mit dir rede, auch. Es sind halt oft so Sickerwitze. Lieber Clemens Seitz, du bist einer der wichtigsten und renommiertesten Autoren Österreichs der Gegenwart. Du hast so circa um die 20 Literaturpreise bekommen. Also seit 2007 gibt es kaum ein Jahr, wo du nichts bekommen hast. Darunter auch so wichtige Preise wie, der wichtigste Preis eben der Georg-Büchner-Preis 2021. Dann 2008 hast du schon beim Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb mitgemacht und den Ernst-Wilner-Preis bekommen und eben zuletzt den österreichischen Buchpreis. Du hast um die 15 Bücher veröffentlicht. Du schreibst Romane, Gedichte, Sachbücher, Theaterstücke, ein Drehbuch hast du auch geschrieben, Essays und arbeitest auch als Übersetzer. Du hast einmal gesagt, dass du deine Lyrik nur noch auf Twitter veröffentlichen wirst und dann letztes Jahr ein Buch über Twitter-Poesie herausgebracht. Dazu kommen wir noch. Du hast in Graz Mathematik und Germanistik studiert, wohnst aber seit einigen Jahren in Wien mit deiner Familie. Also ich werde den Podcast so gestalten, dass ich habe 3 Überkapitel und es sind immer so Spannungsfelder und darüber werden wir uns jetzt unterhalten. Weil normalerweise stelle ich so Aufwärmfragen, aber ich glaube, wir sind genug aufgewärmt oder wärmen uns halt den ganzen Podcast über auf. Also das erste Begriffspaar ist digital oder analog und da kommen wir gleich zu dir, Clemens, in deinem Buch Das All im eigenen Fell. Das ist ein sehr, sehr schönes Buch. also auch als Buch, habt ihr schön. Erläuterst du Twitter-Poesie? Es ist eigentlich so ein Hybrid aus Gedichtband und Sachbuch. Twitter-Poesie gibt es ja, das ist so wie Porzellan aus der DDR, das Land gibt es ja nicht mehr und Twitter gibt es ja auch nicht mehr. Kannst du kurz erklären, was Twitter-Poesie ist?
Ja, das war eine, also in deutscher Sprache, vor allem so ab 2016 und ich sage irgendwo 2020, möglicherweise mit Covid oder mit dann dem Übernehmen von Elon Musk und Umbenennen auf X, ausgegangene Phase. Und es war vor allem nicht, also es war Poesie, die nicht so getan hat, als wie normalerweise Poesie tut. Genau. So, ich bin ein Gedicht, ich muss in einem Buch sein und ich bin ein Dichter, ich brauche Geld dafür. Also all diese Dinge, die sonst rum um das, was wir sonst Poesie nennen oder Dichtung, war da nicht dabei. Es war einfach nur Menschen, die einander erfreut haben, Fan voneinander waren und einander sehr, sehr schnell hochgeschaukelt haben auf so eine neue Sprache, neues Deutsch, dritter Deutsch. Und trotzdem aber war es eine tägliche Lektüre-Erfahrung. Man konnte einfach jeden Tag reinschauen und das genießen und mitmachen, wenn man will. Und sowas hatte ich eigentlich nie erlebt, aber es gibt schon Vorgängerphänomene aus der Literaturgeschichte, die meistens ein bisschen langsamer, mit weniger Menschen, weniger, das machen ja soziale Medien, Vernetzung und Beschleunigung.
Ja.
Und auch Zuspitzung von, entweder sind es Kontroversen oder irgendeine Theorie wird verbreitet oder irgendeine Meinung oder so. Aber das war so eine interessante Kombination von neuen Faktoren und alten Faktoren oder ein altes Phänomen, nämlich eine Literatur, also ich nenne es ein bisschen auch so im neuen Sprachgebrauch Memes, also neue Memes, neue Hohlformen, in die man etwas gießen kann. Und aber diese neue, täglich erneuerbare, schnelle Form der Fortentwicklung. Und Julia Knaas war eine der bedeutenden Stimmen dabei. Und ich habe in meinem Buch ja auch ein Kapitel über ihre leider verschwundene, also es ist nicht alles verschwunden von ihr, aber über das, was verschwunden ist, habe ich ein bisschen eine Elegie oder ein Nachruf da geschrieben, weil ich nicht so, weil es immer noch so lebendig im Kopf ist, aber viel von ihr ist ja noch lesbar und das ist nicht so, dass
genau,
das wir ist, alles beklagen müssen.
Genau, und ja. Das ist ja auch sehr schön im Buch, weil da gibt es so Screenshots auch drinnen, wo du antwortest auf die Sachen von der Julia und man sieht aber nicht, was sie vorher geschrieben hat. Und jetzt möchte ich
weiß es auch nicht mehr auswendig, leider, aber es war so schade, weil ich weiß, dass das fantastisch gut war.
Ja, genau. Ja, das ist total schön.
Manches
weil du,
ist es halt. Ja.
Du beginnst ja ein Kapitel, wo du schreibst, dass Julia eine der interessantesten Dichterinnen der Gegenwart ist und dass sie eben poetische Memes verfasst hat. Und jetzt, Julia, wollte ich dich fragen, was sind poetische Memes und was ist das, wovon der Clemens da gesprochen hat? Also ich will da jetzt genau, also ja, vielleicht kannst du zwei Beispiele aufzählen.
Ja, ich hoffe, ich kann das so wiedergeben. Ich glaube, ich habe Twitter vor allem aufgrund der Kürze auch geschätzt und auch aufgrund der Möglichkeit, intermedial dort zu arbeiten, also auch Text und Bild zu kombinieren. Mhm. Und ich habe dann mich sehr viel gespielt mit dem, was Literatur sein kann und was Literatur ist, und hatte dann so eine Phase, wo ich immer zum Beispiel Alltagsgegenstände fotografiert habe, also einen Sessel oder einen Laptop oder die Blätter am Boden und dann eben dazu geschrieben habe auf Twitter, ist das eins Literatur oder eins Blatt oder eins Fenster? Und das so zur Diskussion gestellt habe. Also ich habe da verschiedene kurze Formen entwickelt, die ich dann immer wieder verwendet habe und eben die dann im Feed quasi erschienen sind und andere, also das war eben das Tolle an so einem Arbeitsumfeld wie Twitter, dass es eben möglich war, dass andere Personen, andere KünstlerInnen, AutorInnen die eigenen Ideen aufgegriffen haben und weitergesponnen hat. Also es war eben nicht so, wie wenn man alleine schreibt, sondern es war eben ein Schreiben in einem gemeinsamen, kann man sagen, Atelier, das in dem Fall Twitter war, zu dem alle Zutritt hatten und wo es möglich war zu interagieren. Mhm. Das war eben das Coole daran, genau. Diese gemeinsame Arbeit an Themen.
Und ein wichtiger Aspekt ist auch der Aspekt der Anonymität, weil auf Twitter erscheinen ja nicht alle mit Klarnamen, also du ja auch nicht, du hast ja auch was anderes benutzt. Und das ist so für mich, also der Clemens hat das auch mal gesagt, dieses Gegensatz zu der Dichterin im Elfenbeinturm, die halt ganz allein ihre oder seine Sachen macht und dann halt sich das aus der Seele schneidet. Und das ist jetzt so kollaborative Geschichte, wo man jetzt auch nicht unbedingt sich so Lorbeeren verdienen muss für sich selber, sondern es geht eben um den Spaß an der Sache. Da gibt es noch das, also das ist ein Literatur, das kann man eh weiterspielen. Da hast du mit Anna Neuwirth auch ein Buch geschrieben.
Genau, also, Anna und ich haben uns auch im Internet kennengelernt und haben dann ab 2019 angefangen, gemeinsam zu schreiben. Und Ist das eins Literatur ist bei Subkultur dann erschienen 2021 und ist basiert eben auf dem, was wir im Internet gemeinsam künstlerisch gearbeitet haben und geht aber darüber hinaus. Also es ist so eine Mischung aus Kurzprosa und Essay. Ja. Genau, es ist quasi eine Poetik von uns.
Genau, das ist schön, weil ich lange darüber nachgedacht habe, ob es jetzt ein Langgedicht ist oder so. Aber es ist mehr so essayhaft. Genau, du betreibst auch die Seite Juliana, also gemeinsam mit Anna Neuwirth. Da veröffentlicht ihr eure Sachen. Und die gelbe Tapete gibt es noch als Seite. Mhm. Und wer schreibt auf der gelben Tapete und wie funktioniert das? Und warum heißt die so?
Genau, die gelbe Tapete ist auch ein Blog von mehreren KünstlerInnen. Das sind ungefähr 15 Flinter-AutorInnen, die da mitschreiben. Und zwar ist das eben auch so gedacht, dass da halb anonym geschrieben werden kann. Also jede Person, schreibt, bekommt ein Pseudonym, deswegen kann ich jetzt die Namen nicht sagen von den Personen, die dabei sind. Genau. Und das war irgendwie der Ausgangspunkt, das zu ins Leben zu rufen von Anna und mir war, dass wir eben so eine Plattform wie früher eben Twitter war, vermisst haben und wir dann gedacht haben, dass eine Möglichkeit wäre, wieder einen Raum im Internet zu schaffen zum gemeinsamen Schreiben, eben ein Blog wäre, also ganz oldschool eigentlich. Und die gelbe Tapete bezieht sich auf eine Kurzgeschichte von Charlotte Perkins Gilman, die genauso heißt, wo es eben darum ging, also die ist zur Zeit, also im 19. Jahrhundert geschrieben worden, wie Frauen gerade mit dem Label hysterisch bezeichnet wurden und dann die Idee war von ÄrztInnen, also eigentlich Ärzten muss man sagen, die halt in Räume einzusperren, um sie zu isolieren, weil wenn sie keine Einflüsse haben, dann wird es ihnen besser gehen. Und das ist so der Ausgangspunkt von der gelben Tapete und die Frau, also die Figur in der Geschichte, wird eben von ihrem Ehemann in einen Raum eingesperrt und da ist eine gelbe Tapete und sie sieht dann in dieser Tapete einen Menschen, eine Person und versucht, die dann im Endeffekt zu befreien.
Okay. Genau. Das, genau. Was eben bei... Also was ich so spannend finde, ist eben, dass das Buch über Twitter-Poesie eben analog erscheint in einem sehr, sehr schönen haptischen Auftritt. Und deine Bücher sind ja auch, also die Subkultur-Reihe, das sind sehr, schaut aus wie Reklamhefte, ist wahnsinnig leistbar, 2 Euro. Und ist wahnsinnig schön gestaltet. Also bei deinem Buch Verschwimmen zum Beispiel hat eine Freundin von dir, also es sind immer Freundinnen von dir, die das Cover gestalten, aber es ist ja ein wichtiger Teil.
Genau, ich arbeite gern mit anderen Kunstsparten zusammen, also Künstler, KollegInnen, die dann die Cover gestalten und das Cover bei Verschwimmen hat die Künstlerin Iris Forstenlechner gestaltet.
Genau, und du arbeitest auch mit Nadine Nebel oder?
Genau.
Das kann man gerade anschauen, bei Schnitzel und Linsberger ist sie Teil einer Ausstellung. Apropos Künstler und apropos 19. Jahrhundert, der Uwe sitzt neben mir und er hat jetzt hat mir gestern erzählt von seinem neuesten Projekt. Das ist auch so eine Mischung aus analog und digital. Du arbeitest mit Illustrationen von Gustave Doré. Spreche ich das richtig aus?
Ich nehme mal an.
Ich weiß es
Wir
nicht.
Kennen ihn nicht mehr fragen.
Genau, das ist kollaboratives Arbeiten, aber der Typ ist halt nicht mehr am Leben. Aber du nimmst seine Illustrationen, der illustriert, hat damals so Klassiker illustriert, Märchen, Don Quixote und auch die Bibel. Und was machst du dann damit?
Also auf den bin ich eigentlich gestoßen im Zuge meiner Masterarbeit über Bildinhaltsanalysen von Game of Thrones. Und er hat halt also zum Beispiel die Bibel gestaltet und der Fall vom Lucifer, gibt es da eine schöne Illustration, die ja, ähnlich ist wie die Geschichte mit den Drachen bei Game of Thrones. Also da gibt es ja eine Szene, die ganz ähnlich und vielleicht dem nachempfunden ist. Und dadurch bin ich auf den gestoßen. Also wenn man sein Werk dann ein bisschen anschaut, kommt man drauf, dass man ziemlich viele oder viele Bilder vielleicht eh schon gesehen hat. Und also der war auch einer der ersten und also der ersten Stars dieser Szene quasi. Und
der Comiczeichner-Szene oder Illustrator.
Na, Comic Szene. Nicht, das ist schon
Illustration.
Ja. Und ja, also ich habe dann seine, ich glaube, 421 Illustrationen waren das dann von der Bibel.
Wie viel? 431?
21, ja.
431.
Als Ausgangspunkt genommen und habe mir dann 9 beziehungsweise 10, weil es ist ein Easter Egg dabei, rausgepickt, die dann quasi ein Kreuz ergeben, also 4 vom Alten Testament und 5 vom Neuen. Das ist die 5 ergeben quasi die das Kreuz, also es ist ein angeordnetes Quadrat. Jedes Bild 50x70 und das ist dann, also die Illustration wird quasi abgescannt, dann digital bearbeitet mit verschiedenen Algorithmen, so ähnlich. Also das war auch meine Diplomarbeit damals auf der Montanuni, Bilderkennung bei Schliffproben von Metallen für Böhler damals, und da haben halt viel mit Kantendetektion und solchen verschiedenen Filtern und so gearbeitet, und das habe ich dann verwendet, um Kanten zu erkennen und eben das quasi als digitale Vorlage zu nehmen. Und die haben wir jetzt vorgestern mit einem befreundeten Künstler, also der Gernot Bassert, der Siebdruck dann quasi auf die Leinwände gebracht, und als letzter Schritt kommt dann der malerische Teil der Arbeit, also quasi dann wird es zu einem Galaun. Und
weil du drüber gehst mit Farbe über die
Das wird dann, je nachdem, es wird natürlich was freigelassen, es wird dann vermischt, überarbeitet und geremixed eigentlich.
Genau. Das ist ja eine Technik, die Technik jetzt konkret nicht, aber du hast auch mit Georg Dinsel gemeinsam Bilder gemalt. Wie bist du da vorgegangen? Habt ihr da, also du machst sehr großformatige Bilder. Also haben schon 2 Leute vor Platz, kann man sagen. Und habt ihr da gemeinsam an der Leinwand gearbeitet oder nacheinander?
Nein, also verschieden. Also das ist meistens so abgelaufen. Also wir waren beide mal Artist in Residence im Schwimmbad in Wies. Mhm. Und da habe ich ihn einmal, da habe ich ihn einmal besucht zum Beispiel. Und da haben wir halt eine Kiste Bier gekauft und dann 24 Stunden gemalt. Und es funktioniert auch komischerweise nur mit ihm. Und wir machen was, wir reden dazwischen, dann sagt er, okay, da fällt noch was, dann macht er was dazu, dann gehe ich, okay, ja, passt, dann machen wir dort wieder ein bisschen was weiter, oft machen wir wirklich nebeneinander, also das ist ein gechilltes, lustiges Arbeiten eigentlich.
Genau. Julia, du schreibst ja auch eben gemeinsam mit Anna Neuwirth, wie geht's ihr da vor? Befindet ihr euch da im gleichen Raum oder passiert das zur gleichen Zeit oder nacheinander?
Wir befinden uns meistens nicht im gleichen Raum, aber manchmal schon. Also wir haben sehr viele Cloud-Dokumente, verschiedene. Mhm. Und wir haben auch verschiedene Chats, in denen wir arbeiten. Und das passiert manchmal gleichzeitig und manchmal nacheinander, aber es gibt keine Ordnung dafür.
Okay.
Also.
Und wie ist es da, wenn sie irgendwas schreibt? Also wie kann ich mir das vorstellen, wenn sie irgendwas schreibt, was dir nicht gefällt? Sagst du ihr das oder lasst du es einfach und arbeitest damit weiter?
Wir haben so die Regel, dass jede von uns alles löschen kann, auch was die andere schreibt. Mhm. Also ich würde es einfach löschen.
Okay. Okay. Clemens, zurück zur Twitter-Poesie. Ich habe mal ein Interview mit dir gehört, da hast du die Twitter-Poesie anhand von deinem wundervollen Kinderbuch erklärt. Also du hast ein Beispiel daraus genommen. Kannst du das nochmal machen? Also du hast 2025 dein erstes Kinderbuch ausgebracht mit, also das ist ein Mopsfisch, eine Figur, die Stefanie Jeschke illustriert hat. Und da gibt es eine bestimmte Form, die du da benutzt. Und bei Twitter geht es ja auch um eine Form, jetzt allein schon wegen der Zeichenvorgabe. Kannst du das an? Gab's?
Ja, es ist, ich meine, das ist vielleicht noch viel älter als Twitter. Es ist ein Reimschema. aber auf Twitter gab es viele ähnliche Sachen, die manchmal spontan gebildet wurden und dann von allen nachgebaut. Jetzt gerade zum Beispiel, also sehe ich auf Julias Blue Sky Account oft so auch so Spiele mit bestimmten Refrains. Eins ist, glaube ich, Unpopular Opinion und dann irgendwas dranhängen, was ungewöhnlich mit der Kombination ist. Oder Wisst ihr noch, glaube ich, ist ein anderes Beispiel. Und da würde ich sagen, es klingt immer so komisch von oben, aber da ist sie wirklich eine Meisterin in dieser, auskundschaften und erforschen, was in diesen Phrasen manchmal drinsteckt. Also jeder kennt das ja, so Stichwort so und so. Oder also man verwendet so Kurzformeln für irgendwas. Und also ich kenne niemanden, der das so brillant macht. Und das war für Twitter schon wichtig, so kleine, ich sage so Hohlformen oder eine vorgegebene Form, in der man einen neuen Gedanken tun kann. Aber natürlich ist das bei mir jetzt da bei dem Mopsfisch viel älter als Twitter oder als irgendwas, was da ist. Es ist ein Reimschema und geht eigentlich immer so: Mopsfisch erstes Wort, Mopsfisch zweites Wort, Mopsfisch, Reimwort. Also so wie Mopsfisch groß, Mopsfisch klein, Mopsfisch hüpft auf einem Bein. Also immer so, immer dasselbe. Und so, das mache ich im ganzen Buch und so, dass es auch die Wörter auseinandersprengt. Also so wie wenn der Mopsfisch aufs Trampolin springt, dann ist es Mopsfisch Trampo, Mopsfisch Lean, Mopsfisch springt irgendwo dahin oder sowas. Ja. Du kannst es nicht auswendig, aber es wird so, das Wichtige ist immer, dass Mopsfisch immer alles durch seinen eigenen Namen ankündigt. Mopsfisch glücklich, Mopsfisch groh. Und das Wort Mopsfisch ist doch dieses so komisch schwer zu auszusprechen. Also es ist nicht ein elegantes Wort wie viele andere Tiernamen. Mopsfisch, Mopsfisch, Mopsfisch. Wenn man das häufig hintereinander sagt, wird es schnell sehr unwirklich, das Wort. Ja. Und das kommt aber von einem Spiel, das ich direkt mit meiner Tochter gemacht habe. Also wir haben so eine Figur, so einen blauen Fisch, der so ein Mopsgesicht hat, zufällig. Und das war der Mopsfisch. Und dann kommt er immer und sagt, Mopsfisch, glücklich, Mopsfisch. Ja, und so. Und da, weiß nicht, das war halt so eine Figur, die so eine Stimme hat. Und jetzt habe ich das einfach dann für das Kinderbuch verwendet. Und meiner Tochter ist es ein ziemliches Rätsel, wie warum der Papa ein Buch gemacht haben soll. Bücher kommen doch eigentlich sonst irgendwie so einfach magisch aus dem Geschäft oder wehen einfach so von selber in das Zimmer. Warum ist das eine jetzt vom Papa? Das versteht sie eigentlich gar nicht, was das soll. Ah, okay. Und ich bin irgendwie sehr, ich weiß nicht, ich mag das ganz gern. Ich mag diese Idee vielleicht lange in ihr noch halten, dass Bücher etwas Natürliches sind und nicht etwas, was ein Mensch da irgendwie gebaut hat und Lob dafür verdient und so. Das kommt dann eh noch früh genug, diese Ansicht, aber möge sie noch eine Weile warten.
Aber ist ihr denn Mopsfisch nicht bekannt vorgekommen oder schaut er anders
aus? Ja, aber, sie, aber vieles ist ihr bekannt, was aus Kinderbüchern kommt. Also zum Dinosaurier, sie liebt Dinosaurier. Und,
die sind ja bekannt.
Da gibt es viele Dinos, ja, genau. Und alles Mögliche gibt es in Kinderbüchern. Und ja, der Mopsfisch, sie weiß ja nicht, dass es sonst keine Mopsfische gab vorher. Also, dass das nur unsere Privaterfindung war. Das geht ja fließend ineinander über. Sie weiß ja nicht, was bringt der Papa jetzt kulturell mit aus seiner Welt und was hat er jetzt spontan für mich erfunden. Das kann man ja mit 2, 3 Jahren noch nicht wahrnehmen. Erst lang, lang später kann man sagen, ja, okay, das war der Mopsfisch, gab es noch nicht bis 2024 oder sowas.
Ja. Apropos Blue Sky, findet ihr, dass Blue Sky so ein Ersatz für Twitter ist oder ist es einfach so, ich weiß nicht, wie ist es für dich, Jule, du schreibst sehr viel auf Blue Sky, mehrmals täglich, manchmal?
Manchmal, ja. Es ist immer so in Phasen. Ich weiß gar nicht, ob ich so vergleichen würde. Ich glaube, es ist eine andere Plattform. Also sie funktioniert auch anders. Der Algorithmus ist anders. Und also ich mag es gerade gern, weil es noch nicht so im Vergleich mit zu anderen Social Media Plattformen noch nicht so überschwemmt wird von Marketing.
Genau, es gibt ja keine Werbung. Noch.
Werbung.
Ja,
genau. Und also das wird sich sicher ändern, weil diese Sachen verändern sich immer. Genau. Aber momentan finde ich, was so sprachliche, kurze Sachen angeht, ist es gerade eine gute Plattform. Es ist natürlich keine dezentrale, also das kann auch jederzeit kippen. Da müsst also so eine dezentrale Plattform wäre halt Mastodon, die ja auch viele benutzen. Genau, also.
Ja, genau. Benutzt du Blue Sky, Uwe?
Nope. Also ich war kurz auf Twitter vor einigen Jahren und habe das, ich glaube, aber immer damals so eingerichtet gehabt, dass die Postings dann quasi von Facebook auf Twitter geteilt worden sind.
Ja.
Aber das ist mir dann irgendwann einfach zu viel geworden. Oder es war dann hat es oft nicht zusammengepasst, weil die Medien doch ein bisschen unterschiedlich sind. Also es ist ja, wenn man anschaut, ein Instagram-Post ist ja was ganz anderes als ein Facebook-Post.
Genau, ich finde, dass zum Beispiel deine Posts auf Instagram nicht so gut funktionieren, weil zuerst das Bild kommt und dann der Text. Und ich finde, umgekehrt ist es besser.
Poste auf Instagram poste ich eigentlich... Ja, das sind eher dann, der Text ist da unwichtig, das ist meistens irgendwas mit
genau, bei dir ist
Kunst
der Text ist
oder so. Ja, das ist dann auf Facebook meistens, also bei Instagram ist dann wirklich nur entweder Bilder oder, was jetzt nicht, irgendwas, die lustigen Erinnerungen an vor 15 Jahren, wie man ausgeschaut hat.
Fußball auch viel.
Ja.
Genau. Aber ich finde ja, dass deine Bildtitel, weil es gibt ja so KünstlerInnen, die machen immer so Bilder mit ohne Titel und dann denkt man sich, aha, okay, ja, eh nicht, mischt sich nicht ein in meine Gedanken. Beim Uwe ist es ganz anders, der macht so ein eigenes Mikrogedicht zum Beispiel. Gibt es ein Bild von dir, du bist ja Star Wars-Fan, und da gibt es ein Bild, da kann man Darth Vader erkennen. So, stell dir vor, Basquiat malt Darth Vader in lila. Und der Titel ist aber Darf alles. Und da fängt es halt, also ich finde, das darf er eben nicht, der ist eigentlich sehr eingeschränkt in seinen Handlungen nicht nur, aber auch in seinem Denken. Und er muss ja das tun, was das Böse ihm sagt. Aber das ist so, für mich ist das so sehr schön, weil die Titel eben unabhängig funktionieren von deinen Bildern. Manchmal nicht unabhängig, manchmal schon. Aber ich muss halt, man muss halt immer viel nachdenken und das ist spannend.
Es ist ja auch als Einstiegshilfe, auch wenn man das Bild jetzt betrachtet, dann hat man den Titel auch und dann lenkt man schon einmal, oder man gibt schon eine gewisse Richtung vor, wie der Betrachter dann anfängt zu denken oder das Bild anzuschauen, zu analysieren, oder wenn es halt wirklich unten steht und man liest es vorher durch. Vielleicht schaut man sich vorher an und sieht dann irgendwie was ganz anderes, wenn man dann weiß, wie das Bild heißt, zum Beispiel.
Also
Mir hat einmal eine gefragt, also es waren, ich glaube, einige argentinische Dressen in einem Bild, wo das Shirt mit der Nummer 10 um war. Und die hat halt von Fußballer also überhaupt keine Ahnung gehabt. Die hat dann was ganz anderes reininterpretiert. Also ich glaube, der Titel hat dann irgendwas mit Messi und Maradona oder so irgendwas gehabt. Und die hat halt was ganz anderes gedacht, weil sie einfach nicht gewusst hat, was das ist zum Beispiel.
Genau, und was mir noch so eingefallen ist, so als ich über Twitter-Poesie nachgedacht und mir auch mit Leuten darüber unterhalten habe, ist, dass, das sagst du ja auch, Clemens, dass die Poesie auf Social Media, die holt dann eigentlich im Alltag ab. Also das hast du nicht gesagt, das sage ich jetzt, weil man scrollt so durch und dann, es ist ja dieser große Kampf um Aufmerksamkeit und dann hat man Gedicht und für ein Gedicht hat man aber für ein kurzes Gedicht meistens Zeit. Und das fetzt dann auch so, das kriegt man mit und das kann man jetzt nicht so quer lesen. Ein Gedicht muss man schon ganz körperlich lesen und man wird ja manchmal auch gelesen von einem Gedicht. Und du sagst ja auch, Clemens, dass sich manche LyrikerInnen zwischen, also die findet man halt auf Social Media eher, weil sonst halten sie vielleicht Lesungen an Orten, wo man erst hingehen muss und man weiß vielleicht gar nicht, dass es diese Orte gibt. Aber trotzdem haben, wenn man jetzt das Wort Lyrik sagt, haben viele Leute Berührungsängste damit. Warum glaubst du, ist das so?
Oh, ziemlich eindeutig wegen der Schule, weil da gilt so die Annahme, kurz ist eben zumutbar. Kurzer Text geben wir zur Schularbeiten, Analyse oder wir besprechen das. Und meistens sind es aber eben, weil sie kurz sind, ein bisschen schwer zu verstehen oder man muss interpretieren lernen oder sowas. Das ist sicher eine Quelle, da ist das Gefühl von, weiß nicht, gesättigt oder ich mag das nicht mehr, weil das eben mit Noten zu tun hat. Also und es wird aber nie dazu gesagt, dass Rap-Texte auch Lyrik sind und so.
Man, genau.
Weiß dann wahrscheinlich jedes kluge Jugendliche weiß das sowieso, aber es gelten da so komische Regeln, also so Abgrenzungen, die gar keine sind. Also es ist komplett albern irgendwie, aber da kommt das vielleicht her. Und glaube ich schon, man muss auch sagen, also Buchlyrik, die zumindest als bedeutend gilt, also die Preise bekommt, die bekanntere Namen, ja, die haben schon eine epochenspezifische Manier an sich, gewisse Phrasen, gewisse Formeln, die einen Großteil der Menschheit ausschließen. Auch ein kann ich auf mich selber deuten, ein Getue mit angelesener Bildung, das in der andere Dichtungsformen, Songtext, Rap, was auch immer, Twitter, eher frei sind davon. Nichts oder nicht so selbstverständlich und nicht so aufdringlich. Das kann mitspielen. Andererseits ist das dann wieder auch das Reizvolle für die, die das sehr lieben. Also wenn man ein Gedicht von Jan Wagner liest, den ich zum Beispiel sehr gerne mag, klar, da braucht man einen Haufen Angelesenes schon. Man muss viel wissen und trotzdem wird man dann reich beschenkt. Aber ich finde auch gar nicht jetzt wichtig oder beklagenswert, was auch immer, dass Dichtung, Lyrik, was für ein ganz kleines Publikum ist, so wie Cembalo-Musik oder weiß nicht, es ist halt etwas für einen Liebhaberkreis. Wir haben nur im historischen Hintergrund hinter uns spüren wir das einstige, wirklich stark kulturprägende dieses Genres oder dieser Ausdrucksform. Wir haben noch Geschichten darüber, wie unglaublich bedeutsam diese Menschen waren, was für Helden, was für hohe Figuren. Da entsteht die Diskrepanz und das Vermissen einer. Warum ist das nicht mehr so? Aber es liegt nicht in der Sache selber eigentlich. Die Sache selber macht nichts falsch oder ist nicht irgendwie in einer Bringschuld gegenüber diesem Aroma, das noch aus der Vergangenheit mitkommt. Das wird man auch später mal gegenüber Filmen machen, zum Beispiel, wenn Filme weniger wichtig sind, was ja auch schon stark werden, ne? Wird dann auch spürbar sein. Ah, ja, jemand hat einen Film gemacht, aber warum ist das nicht mehr für die Masse zum Beispiel? Das wird sicher mal kommen, in meiner Lebenszeit noch.
Okay, also du meinst, dass es eher mit dem Personenkult zu tun hat, also jetzt mit der Sache an sich. Habe ich das richtig verstanden?
Mit einstigem Personenkult und auch mit dem Festmachen an sagen wir, Dichtern, männliche, hauptsächlich für ein paar so Figuren, die man schon im meisten Schulunterricht, im Deutschunterricht, glaube ich, genannt bekommt als etwas, vor dem man sich zu verneigen hat. Goethe, Celan und so weiter. Ne? Das sind dann so Namen und man weiß, aha, Kultur findet das wichtig oder hat das wichtig gefunden. Zumindest wie ich in der Schule war das noch so. stelle mir vor, dass da vielleicht genau das falsche Signal gesendet wird, dass dann nicht später jemand in einem, ein junger Mensch sitzt, vielleicht steht in einem Buch, in der Buchhandlung und nimmt bei der Lyrik irgendwas raus und dann hat er das noch als einzige Referenz im Kopf vielleicht. Das war sehr grob gedacht und ich kann eigentlich sonst nicht genau sagen, warum irgendetwas wenig LeserInnen hat oder nicht. Die Leserschaft ist oft sehr rätselhaft, mir auch die Entwicklungen. Wenn ich es besser wüsste, könnte ich es vielleicht auch sogar irgendwie klüger
nutzen. Ja, aber so ein Gegenbeweis dafür ist ja, Bob Dylan hat ja den Literaturnobelpreis bekommen. Und,
ja, leider, ja.
Nein, ja, aber das ist okay, so ein, geschmacksunabhängig.
Was ist das für eine Dichtung? Es geht jedes Lied geht nur über, hey, ich kannte mal eine komplizierte Frau, die war so kompliziert, wow, die hat genervt und wow, die Sonne geht so schön auf. Jedes ist dasselbe Quatsch. Und alle immer so, wow, er hat Metaphorik, er sagt, die Frau ist wie eine Tomate. Wow. Ne? Oder so irgendwie. Es ist, naja, aber wenn es gefällt, kann man ruhig machen.
Okay.
Alles so Bob Dylan, Bob Dylan. Joni Mitchell. Ich meine, was da für geniale Leute gibt im Songwriting. Klar kommen die vielleicht ein bisschen aus dem. Sorry, ich muss ranten, wenn immer das Wort Bob Dylan fällt.
Allein
schon die Zeile Lay, Lady, Lay. Lay across my big brass bed. Ich meine, come on. Das ist doch nicht Lyrik, das ist nur Komm, Lady, leg dich über mein großes Messingbett. What the fuck, ey. Also ich meine.
Ach so, Messing, jetzt verstehst du. Ah, okay. Na, aber was ich damit sagen wollte, ist.
Ist nix.
Wir hören den ganzen Tag Radio oder Musik oder irgendwelche Songtexte. Ja. Also ich höre nicht so, meistens es gibt schon Songtexte, die ich mag.
Ja, ist fantastisch. Elis mag ich gerne, Joni Mitchell.
Ja, ich mag so Schlager aus den 20ern gerne. Die sind lustig, die reimen sich.
Und so Jazz-Standards, so große, wie so zum Beispiel von Cole Porter oder sowas. Oder manche Musical-Texte sogar, sind eine großartige Literatur auch. Aber
ja, gibt es.
Warum
richtig
gerade
gute.
Dieser eine Mann da? Naja,
hungrig. Ja, ich verstehe es auch nicht. Aber die meisten Leute können mit Bob, der ist ja auch nach einem Poeten benannt, der heißt ja überhaupt nicht Bob Dylan. Ich wollte jetzt einfach
sagt
nur
man, dass es Dylan Thomas sei.
Dylan Thomas,
weiß ich, das stimmt,
ja.
Ja,
genau.
So, ja. Okay.
Genau.
Er heißt der Zimmermann, ne?
Genau.
Zimmermann, ja, genau.
So, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Ah,
Julia. Ja, Trashing genau. Bob Dylan da.
Genau.
Der ist immer schuld.
Ich bin nur neid wahrscheinlich.
Und er kann überhaupt nicht singen, meiner Meinung nach. Das ist, klingt einfach.
Ja, das müsste auch nicht. Es gibt ja gute so Leute, die auch nicht singen können, aber doch irgendwie. Man kann Eminem gut singen, ne? Aber er hat schon verbale Energie manchmal in seinen so diesen total ultra sich da hochschaukelnden Reimen, die so absurd werden, dass man gar nicht, weil jetzt definitiv sicher nicht noch ein Reimwort, dann kommt es plötzlich. Ne? Also er kann schon so ein paar so zumindest so Jonglierkunststücke machen, aber kann er singen? Ich weiß auch nicht. Ja, muss er nicht.
Ja.
Bob Dylan, ich weiß nicht. Vielleicht gibt es ja ein paar Lyrics, die gut sind. Ich weiß nicht. Aber,
also wenn seine Lieder von John Baez gesungen werden, dann finde ich sie super schön, weil ihre Stimme einfach so schön ist und weil ich sie einfach...
How Many Roads und das, ja, genau.
Genau.
Ja, genau. Blowing in the Wind. Okay, ja. Ja, warum nicht? Ja, ich meine, das war damals sicher... Man muss vielleicht ein bisschen auch so historisch sein. Damals war das sicher so ein neuer Sound einfach so. Wow, das geht, das kann man machen, das ist cool. Also es kann schon sein. Vielleicht ist das für mich dann so dieses... zu spät gekommene irgendwie ein bisschen, ja.
Also extrem enttäuscht, ich habe vorher gelesen, ich kenne Bob Dylan aus der Literatur, wo er erwähnt wird, in so Hippie-Literatur, dann habe ich mir zum ersten Mal angehört und war extrem enttäuscht.
Die haben ihn wirklich aufrichtig geschätzt. Also
weil der Ikone ist immer noch.
War für die einfach, also für so die Beat-Poets auch, war das der dann so ihr Sohn ein bisschen auch so, also für Allen Ginsberg, der hat wirklich also so gesagt, das ist für ihn der größte Dichter seines Lebens und so. Ich glaube nicht, dass das irgendwie gelogen war. Das war schon nur eine echte Erfahrung. Aber es ist halt nicht, ich bin halt nicht kompatibel damit, aber.
Okay.
Ja.
Genau, also jetzt ist mir meine Frage.
Okay, die Frage?
Nein, Julia, du hast in einem Interview von dir habe ich gelesen, dass du sagst, es gibt aber schon. Also ich weiß ja nicht, ob das ja auch, vielleicht ist es ja auch nur nachgeplappert, wenn ihr sagt, die Lyrik wird tot geschrieben, aber sie ist überhaupt nicht tot. Im Gegenteil, es gibt einen großen Bedarf danach, das hast du eben in einem Interview unterstrichen. Also warum gibt es einen großen Bedarf nach Komplexität und Lyrik, deiner Meinung nach?
Ich glaube, was jetzt nur eine Ergänzung auch ist, vielleicht, dass im Literaturbetrieb gibt es ein sehr enges Konzept auch davon, also das hat Clemens eh auch schon ein bisschen gesagt, was quasi Lyrik sein darf, würde ich jetzt sagen, oder sein sollte. Und ich glaube, dass da viele Formen, also gerade auch Formen, die im Internet entstehen und die eben nicht versuchen, diesen Referenzrahmen zu bedienen, da dann auch rausfallen, aber dass eben schon von sehr vielen Personen rezipiert wird im Internet, aber eben nicht genau, in klassischen Büchern. Und dass da schon, also dass Lyrik oder Gedichte oder gerade eben diese Möglichkeit, den Alltag zu verdichten, dass das schon eine Möglichkeit ist, mit der Welt umzugehen, die auch von vielen Personen genutzt wird, die sich vielleicht auch gar nicht unbedingt als LyrikerInnen begreifen müssen, also ich würde eben das schon auch als eine Art Handwerk sehen. Also das kann man diskutieren. Ich definiere es für mich gern so, dass Schreiben so etwas ist, womit man sich spielen kann und wo man Fähigkeiten erlernen kann, und Lyrik und mit der Welt mit Lyrik umzugehen ist halt eine Möglichkeit, die Komplexität zu passen.
Genau. Wir kommen jetzt zum Kapitel Askese und Exzess, und da wollte ich dich was sagen. Clemens, du hast nämlich so einen super Lifehack. Das Internet ist ja voll mit Lifehacks. Aber mein Lieblings, den erwähnst du, also ich habe den in mehreren Interviews von dir gelesen, dass du eben beim Schreiben dann aufhörst, wenn es am schönsten ist, damit es am nächsten Tag lustig ist, weiterschreiben. Kannst du das nochmal genauer erklären?
Ja, das ist eigentlich eine sehr alte und mehrfach in der Literaturgeschichte empfohlene oder erwähnte Technik. Es gibt ja immer das Problem der Kontinuität der Arbeit bei langen Dingen. Also entweder man hat irgendeine andere Möglichkeit, um jeden Tag in dieselbe Stimmung zu geraten. Das ist eigentlich gar nicht so natürlich und auch eigentlich eine sehr mönchische, auch ein bisschen anachronistische, ein Wunsch, also, dass man immer dieselbe Stimmung haben möchte, das ist schwierig. Man braucht es aber doch, um lange Bücher zu schreiben. Und da ist diese Idee, dass man, gerade wenn es interessant wird, wenn man merkt, jetzt bin ich aufgeregt oder jetzt spüre ich was, hab starkes Mitleid oder Trauer oder die Dramatik einer Szene ist gerade an einem Höhepunkt, dann hört man auf. Und so erzieht man das Gehirn dazu, dass man sich eben freut auf den nächsten Morgen und mühelos darauf anschließen kann. Also oder den nächsten Tag, wann man halt kann.
Genau, weil man...
Eigentlich ganz simples, so eine Art Umprogrammieren des Belohnungszentrums. Vielleicht, dass man weiß, jetzt das geht da weiter. Und das, ich weiß, dass ich nicht Einstiegsschwierigkeiten haben werde, weil ich bin ja gerade mittendrin.
Ja. Aber ist es schwer für dich dann aufzuhören? Bitte? Ist es schwer für dich dann aufzuhören, wenn es gerade so super ist?
Naja, also ich mache das eh selten, weil ich schreibe also kaum noch irgendwelche literarischen Sachen. Ich schreibe irgendwas, was halt über Geld kriegt, bisschen, also übersetzen, Artikel und Manuskripte von anderen betreuen. Ich komme eigentlich wenig dazu. Das heißt, jetzt gerade mache ich das nicht viel. Würde es aber machen, wenn ich es könnte. Also wenn ich mit Büchern viel Geld verdienen kann. Sorry, jetzt viel zu lamoyant. Ich habe nichts, worüber ich mich beklagen muss, aber so ist halt momentan. Ich kann nicht selbst so wie früher mich so jahrelang jeden Tag an einen Roman setzen. Das ist halt irgendwie, es war ein Luxus, den ich wunderbar ausgenutzt habe, auch mit den erwähnten Preisen. Das war ein wunderbares, märchenhaftes Glück, dass man mir da so viele Jahre, fast 6 oder 7 so getragen hat. Aber es ist nichts, was bleibt und jetzt mache ich das seltener. Kann es aber empfehlen. Also das, wenn jemand, man kann vielleicht auch wirklich verkleinern, auch so, ich weiß nicht, ob es geht, dass man dieses es immer spannend lassen und fürs nächste Mal warten, auch mit kleinen. So, wenn du nur 10 Minuten am Tag Zeit hast, da kann man auch machen, Bücher machen oder mit nur 10 Minuten am Tag. Ich vermute aber, dass da die eigene Denk- und Belohnungsökonomie anders funktionieren muss. Die habe ich auch noch überhaupt nicht raus, wie das gehen soll. Das ist eher für Leute, die jetzt ganz super viel Zeit haben und wirklich eine Szene so bauen, vielleicht am Abend oder so, dann so 3-4 Stunden und dann aufhören und dann weiß man, dass man am nächsten Tag weitermachen kann. Für dieses Modell, das ich früher sehr viel nutzen konnte, da ist das, glaube ich, sehr, sehr gut und hat auch Vorbilder, die man zitieren kann. Hemingway zum Beispiel erwähnt das immer und ich glaube, James Joyce hat, glaube ich, auch irgendwas gesagt, immer wenn der beste Satz geschrieben ist, dann hört er auf, obwohl es auch, ich weiß nicht genau, aber es sind dann so, es hat auch natürlich zu tun mit dem persönlichen Temperament und mit wie man, es gibt auch Leute, die schreiben ganz eruptiv und warum soll man die mitten im Spaß unterbrechen? manche schreiben auch sehr kühl und technisch und können jederzeit aufhören und
ja.
Es muss auch nicht immer so dramatische Kurven geben in der Literatur. Ich mag das gern, wenn es das gibt, aber gibt auch Bücher, die nicht so sind. Ja, also Thomas Bernhard Bücher haben dann mehr so musikalische und Refrains und so. Und die haben jetzt nicht so, eine Szene spitzt sich zu. Und das ganze Buch spitzt sich meistens zu. Und dann gibt es irgendwie so eine ganz absurde Sache am Ende und so eine sehr bizarr erstarrte Coda am Ende, so ein Ausklingen. Also ja, das hängt davon ab, was man gern erzeugen möchte und was man für einen Kopf hat. Ja.
Ich meine, es ist ein bisschen zu lang, aber. Ja. Der Lifehack ist ja jetzt nichts Neues, aber ich glaube, er ist relativ schwer umzusetzen. Also ich tue mir schwer. Uwe.
Es dauert ein bisschen einfach. Die Gewöhnung geht dann irgendwann.
Ja. Aber es gibt ja auch das Sprichwort, dass man eine Party verlassen soll, wenn sie am schönsten ist. Und Uwe, du machst Partys und Clemens, du sagst, du gehst nicht auf Partys.
Ja, ich habe keine Zeit. Das ist halt so im Moment, ja. Früher war ich auch vielleicht kein Partymensch.
Wahrscheinlich, weil immer einer kommt mit Gitarre und Brot in den Wind spielt.
Nein, es gibt ja so Hip-Hop-Partys, wo das sicher nicht passiert.
Die letzte Party, auf der ich war, kann ich erzählen, war eine etwas institutionalisiertes, also wie sagt man, ich war auf der Buchmesse 2012 oder so, oder was? Vielleicht war es früher, 2010.
Ja.
Und da war ich auf der Rowold-Party. Und das war so eine, ja, Ding. Und da waren so Leute mit so Kokain und.
Ah, wirklich?
Und so, hey, ja. Und das war halt so, Glavinic war da, ne, immer so Partytier okay. Ist und so ein bisschen. Und alle waren sehr ehrfürchtig. Wow, da ist Thomas Glavinic. Ist aufregend, dass der da ist. Und ich weiß nicht, ich habe den Reiz nicht gesehen von der Sache. Backend-Party ist auch ein bisschen anders, nicht so betriebliche Party. Das war die letzte, wo ich war, glaube ich.
Also mein
auf einem Kindergeburtstag, das ist eine andere Art von Party. Und das liegt mir viel mehr noch. Das ist lustig, das kann ich, glaube ich. Da passieren freundlichere Dinge.
Genau.
Ja.
Und,
also ja.
Ja. Das ist halt meistens so die Erwartungshaltung, dass halt irgendwas Spektakuläres passieren muss auf einer Party, aber meistens ist es... Ja, nicht so. Uwe, wie siehst du das? Du gehst gerne auf Partys, du machst auch viele Partys. Ja,
Partys, eher Konzerte oder so. Also.
Na, ist ja auch Party. Also der andere Rahmen, also. Andere Form. Na, aber ich wollte dich eigentlich fragen, wie ist es bei dir mit diesem Lifehack? Hörst du beim Malen auch auf, wenn es am schönsten ist oder wenn du fertig bist?
Ich höre auf, wenn ich entweder nicht mehr weiter weiß oder wenn es irgendwie schon spät ist und die Farbe muss trocknen und dann denke ich mir, jetzt gehen wir schlafen. Aber meistens ist es wirklich so, ich mache jetzt was und dann ist irgendeine Entscheidung, wie mache ich jetzt weiter, dass das so wird, wie ich es gern hätte und was muss ich dafür tun dazu. Und das dauert dann meistens im Überlegen und das ist dann besser quasi am nächsten Tag oder 2 Tage später oder wann auch immer, quasi da neu reinzustarten und dann weiterzumachen. Mhm. Und das funktioniert bei mir eigentlich gut. Also ich mal den meisten sagen, ne, wenn es ist, keine Ahnung, 12, 20 Stunden.
Aber hast du eigenes Atelier oder malst du zu Hause?
Ich habe mein Wohnzimmer ist ein großes Atelier. Ja. Also ich habe zwar schon öfters überlegt, auch wieder der Georg Ginzel zum Beispiel, der hat sein Atelier gehabt bei den Dackerwerken. Und ich
von
weiß nicht,
der Stadt Graz,
ja,
das habe ich gesehen.
Also naja, dann, also am Schluss, ja, und zuerst hat er daneben auch ein eigenes gehabt. Und ja, ich weiß nicht, das ist mir irgendwie zu arbeitsmäßig. Also wenn jetzt um drei in der Früh aufkomme und mir fällt irgendwas ein, dann gehe ich halt ins Wohnzimmer und mache entweder beim Bild weiter oder fange was Neues an oder so. Und das wäre halt beim Atelier oder so, ja.
Ja, da muss man hingehen, man muss sie umziehen oder
oder hingehen. Meine, genau. Was dann natürlich besser ist, ist, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, man geht hin und dann hat man quasi auch den Druck, fast irgendwas zu machen, weil sonst muss ich nicht ins Atelier fahren, dann kann ich zu Hause bleiben oder weiß ich nicht, Schlosspark gehen.
Julia, wie gehst du gerne auf Partys?
Auf Partys.
Oder Konzerte oder Helfenplatz.
Ich gehe auch auf
Festivals.
eigentlich nicht. Also ich glaube, also ich gehe auf jeden Fall auch nicht gern auf Literaturbetriebspartys. Da habe ich auch keine FOMO mehr, seit ich bei der Leipziger Buchmesse mal auf einer war und mir dann gedacht habe, aha, okay, muss ich nicht mehr machen. Ich gehe am liebsten auf Partys, die ich selbst organisiert habe, weil ich dann entscheiden kann, wer da ist.
Aber du kannst nicht. Aber es ist blöd, wenn es zu Hause ist, weil da kann man nicht gehen. Deswegen mache ich zu Hause ungern Partys, weil da kann ich nicht abhauen.
Ja. Und zusammenrahmen musst du mal.
Nicht zusammenrahmen tue ich gern, aber.
Okay. Alle rausschmeißen.
Ja, das ist unhöflich.
Nein, aber ich mag Menschenmengen nicht so gerne. Mhm. Deswegen, ja, eher nicht.
Okay, und du hast auch noch einen sehr schönen Lifehack, der mich sehr beeindruckt hat, aber den ich auch noch nicht geschafft habe, in mein Leben zu implementieren. Und zwar hast du auch in deinem Interview gesagt, dass du gegen exzessive Gedankenspiralen Heinrich Heine Gedichte auswendig gelernt hast und die innerlich aufsagst. Ich fange dann immer an zu zählen, aber zählen ist nicht so, es funktioniert nicht immer. Also ich mag auch keine Gedankenspiralen. Magst du das nochmal erklären?
Genau. Ja, das war so, das habe ich mir ich habe so eine generalisierte Angststörung und da hat man oft so exzessive Gedankenspiralen und ich habe gemerkt, dass wenn man da was auswendig lernt und das dann aufsagt, dass man während man, oder ich zumindest kann, während ich was auswendig aufsage, nicht über andere Sachen nachdenken. Und ich finde, das bringt viel, um irgendwie aus so einem Katastrophensetting rauszukommen. Genau, und während der Schulzeit war ich so ein Klischee, melancholisches Gedicht, ja, Person. Und da habe ich halt Heine gelesen.
Ja.
Und ja, keine Ahnung. Also auch irgendwie, welchen Zugang bekommen wir zu Lyrik? Und ich habe halt irgendwie dann das gelesen, wozu ich Zugang hatte, weil so die ganze Indie-Subkultur, zu der Zugang zu bekommen, es braucht einiges an Rechercheleistung.
Das stimmt. Du hast auch erzählt, dass du angefangen hast mit, nicht mit Kinderbüchern, aber mit Katzengeschichten. Das waren deine ersten Schreiberfahrungen oder deine ersten selbstgeschriebenen Sachen.
Ja, genau. In der Volksschule habe ich immer Katzengeschichten für meine kleine Schwester geschrieben, ja.
Wie lang waren die? Waren das eure Katzen? Also gab es die Katzen wirklich, so wie den Mopsfisch oder imaginäre Katzen?
Nein, imaginäre Katzen, okay. Die konnten auch sprechen und singen und solche Sachen.
Ah, okay.
So.
Okay. Ah, jetzt zum Abschluss, die letzte Runde. Was sind eure aktuellen Projekte? Ich bleib gleich bei dir, Julia. Du hast in einem Interview 2024 gemeint, dass du gerade an einem Roman schreibst. Ist das noch so? und wenn ja, wie weit bist du da?
Anna und ich haben gemeinsam einen längeren Text geschrieben, der ist fertig. Und wir haben ihn Roman genannt aufgrund der Länge, aber es ist irgendeine Mischform. Und wir schreiben auch immer an unserem Chat weiter. Genau.
Darf ich sagen, einer der vergnüglichsten Texte, die ich je gelesen habe. Also das ist auch bald, oder? Dieses
genau.
Ich halte es nicht mehr so, aber das war das, ja.
Ja,
ich habe das lesen dürfen, und, aber noch hat es, glaube ich, kein, ich habe ein bisschen so versucht, das auch Leuten zu empfehlen, aber Sachen, die nicht sehr, sehr traditionell geschrieben sind, haben es gerade jetzt wieder sehr schwer bei zumindest der Sphäre der Gatekeeper-Verlage, diese bisschen größeren, die nur mit Agenten und so, diese bisschen. Und wie es jetzt in der Indie-Szene aussehen würde, weiß ich nicht, aber das war so. Aber ja, das ist wirklich ein super Buch. Ich hoffe, es kommt in Buchform raus. Ich mag ja einfach die Buchform sehr gern.
Genau.
Ich glaube, Julia, du auch. Du machst jetzt auch, hast viel mit selber Drucken einer Zeitschrift und hast da, glaube ich,
genau, du bist ja auch
eine
noch
Vorliebe für das Objekt eines gedruckten Dings, glaube ich. Hast du.
Ja, das stimmt. Ja, wir suchen gerade eben Möglichkeiten, das zu publizieren. Genau, und ich habe mich sehr gefreut, dass du es auch gelesen hast und uns Feedback.
Ich glaube, dass ja sowas auch, ich glaube, die Leute scrollen durch und sehen, dieses berühmte Kriterium von Samuel Delaney, was ist experimentelle Literatur? Something that looks weird on the page. weil er eben diese ganzen Sachen für irreal hält. Aber es sieht ungewöhnlich aus, und ich glaube, das ist dann sofort 90% der Aufmerksamkeit, ist vorperspektiviert durch, es schaut seltsam aus. Weil wie viele Bücher werden gedruckt, die seltsam ausschauen? Ja, ein paar Dinge von Wolf Haas, der hat schon so eine Berühmtheit, dass man das durchgehen lässt. Kann aber nicht sein, dass allen immer nur dasselbe einfällt, wie Absatz, sagte er, Anführungszeichen, und also es ist immer dasselbe. Ich mache sie auch die Form, natürlich, dieses sehr traditionell, aber es ist komisch, dass nichts außerhalb jemals und dass das gleich für experimentell gilt. Es ist eigentlich gar nicht irgendwie jetzt sehr schwer zu lesen. Es ist unterhaltsam, man ist orientiert. Es gibt bei Hauptfiguren, die leben jetzt was, und es gibt Rückblenden. Es ist eigentlich auch sehr eine sehr bekannte Mischung aus, sagen wir, zumindest Zeitebenen in einem Roman. Aber ja, wenn wir können, machen wir Werbung für dieses Manuskript und möge es in gute Hände geraten irgendwie bald. Ich schaue, dass ich noch irgendwie Leute dafür motivieren kann. Aber wie gesagt, motivieren ist gerade sehr schwer. Die Person aus der deutschen Verlagswelt, mache ich so ganz allgemein, hat mir gesagt, Verlage, große Verlage sind jetzt gerade in ihrer Healing Girl Phase. Das ist so gemeint, dass ich kenne das gar nicht so, dieses
Healing
Wort,
aber
es ist Healing Girl. Aha. Also ich bin, jemand sagt das, ich bin noch nicht bereit für eine neue Beziehung, ich bin in meiner Healing Girl Phase.
Okay.
Ich weiß auch nicht, wie albern das ist, aber das wurde verwendet, das Wort. Aber so, ich möchte nichts Neues probieren, ich muss erst einmal heilen.
Ich verstehe.
Heilen von gewaltigen Verlusten, die sie machen. Niemand kauft das Produkt mehr und haben Mühe, das und
okay,
so. Das ist das Trauma, das sie dann noch aufarbeiten und sich neu orientieren. Ich finde es, also ich glaube, es ist ein leicht misogyner Witz inzwischen schon, dieses Healing Girl Phase. Also ich verwende es nicht affirmativ und als gute Idee, aber so wurde es mir berichtet und ich glaube dem. Also das ist, glaube ich, eine richtige Einschätzung. Lage gerade sind jetzt nicht sehr mutig, nicht sehr tollkühn, nicht wild, nicht frech. Das kommt aber hoffentlich wieder.
Wie ist der Titel nochmal? Oder da ist es der?
Wir haben noch keinen Titel, also wir haben Arbeitstitel. Ein Arbeitstitel ist Auf bald und ein anderer Arbeitstitel ist Wer ist das Wir? Aber genau.
Okay. Genau, du hast ja auch deine Seite, heißt ja auch Abwesenheitsnotizen, und da kann man sich für Newsletter anmelden und dann schickst du Textfragmente oder auch Texte von anderen AutorInnen, die dir gefallen. Das finde ich eigentlich sehr, sehr schön. Uwe, ich wollte dich noch was fragen, und zwar, apropos Thomas Bernhard, du hast mir erzählt, ihr habt eine Thomas Bernhard-Operette im Café Wolf aufgeführt. Magst du, wenn wir schon bei alten weißen Männern und Figuren sind, magst du kurz erzählen, wie das funktioniert hat?
Nein, es war eine Mikrooperette. Also die hat jetzt, das war komprimiert auf, ich glaube, es waren dann 13 Minuten, wo der Florian Köhler hat zitiert draus. Also wir haben quasi versucht.
Der Schauspieler, ja.
Ja, genau. Ja. Der jetzt am Schauspielhaus Graz war damals noch. Und die Rainer Binder-Kriegelstein hat im Schlagzeug dazu gespielt und die Kaufmann Lisa Geige und gesungen auch. Und die Cooks waren eigentlich mehr die Statisten. Und wir haben eben probiert, auch das ein bisschen literarisch zusammenzufassen, wichtigste Passagen eben vorzutragen und eine kurzweilige Zusammenfassung des ganzen Stückes quasi in 13 Minuten.
Aber die sind nicht so schwer, weil das sagt man einfach nur, Österreicher sind Nazis oder katholisch oder beide.
Ja, es war eh so ähnlich.
Genau. Ziemlich schön. Clemens, zu deinem, also ich war vor ein paar Tagen oder fast schon Wochen bei einer Lesung von dir im Literaturhaus Graz. Da ging es um Graz als Literaturstadt. Und da hast du so ein Geheim- oder Hobbyprojekt, hast du das bezeichnet, also aus Texten vorgelesen, in denen es um Graz geht. Ist das, das dein neues Buch oder ist das einfach, hast du das jetzt?
Nein, gar nicht. Das dauert sicher noch lang, bis das irgendwas wird. Aber ich habe ein Buch übersetzt von einem so ganz merkwürdig unbekannten, also wirklich niemand weiß, wer er ist, Autor, der sich New Juche nennt, das ist ein Schotte, der in Thailand wohnt, sehr rätselhafter Underground-Autor, der wahrscheinlich auch niemals live irgendwo auftreten wird. Und dessen Buch habe ich übersetzt, heißt Mountainhead, kommt beim wunderbaren Wiener Luftschacht Verlag heraus. Und das war das Letzte. Dann habe ich noch ein Buch geschrieben für den Reklam Verlag über Rilke. Aha. Wir waren gerade bei Heine und jetzt Rilke sind Sachen, die man vielleicht viele Leute doch immer noch lesen, die so für klassische Lyrik stehen. Das ist ein ganz kurzes Büchlein über eine Mini-Monographie über den Autor. Gar nichts Besonderes und eben mehr so halt so für Rilke, für Leute, die es noch nicht kennen. Das habe ich gemacht. Ich weiß nicht, ob es schon raus ist, keine Ahnung, aber zumindest habe ich es schon abgegeben.
Kann man schauen.
Sonst weiß ich nicht. Ne?
Ja, aber man kann dich.
Ach so, im Herbst kommt, genau, im Herbst kommt auch ein ganz kleines Buch noch bei Jung und Jung raus. So 100 Seiten oder so. Das habe ich einfach Ausschnitte aus meinen Tagebüchern vor fast einem Vierteljahrhundert und lange, da war ich noch ein junger Mann. Und habe dann einfach nur so einzelne Sätze rausgenommen und ein kleines Büchlein gestaltet. Ja, das war so lustige Idee mal. Aber ja, mehr habe ich nicht so als. Dieses Graz-Projekt ist mein Wunsch, dass das mal entsteht, aber das ist wirklich
meine auch.
Einfach wahnsinnig viel Arbeit und vielleicht in ein paar Jahren.
Ja, aber man kann sich freuen, es ist wirklich sehr, sehr schön. Also als Grazer Eden halt. Ja. Julian, du hast, genau, Clemens, man kann dich gratis bei einer Lesung erleben am 28. August bei der Hör- und Sehbühne.
Jawohl, genau. Hör- und Sehbühne.
Wer ist da dein?
Im ORF-Zentrum, ja.
Genau. Und mit wem liest du da?
Fiston Mwanza Mutyila.
Ah, genau.
Dem wunderbaren Dichter, der glaube ich, diesen Nobelpreis bekommen hat gerade.
Genau. Der vor Julia im Forum Stadtberg die Sparte Literatur über hatte und auch Grazer Stadtschreiber war. Mhm. Jule, du hast auch einen Termin zum Ankündigen, und zwar am 23. September. Im Café Kaiserwild?
Genau. Achso, sorry. genau, im Café Kaiserwild ist der nächste Termin unserer Lesereihe zusammen lesen und da wird es um Lyrik gehen. Und ich moderiere und das fängt um 19 Uhr an. Genau.
Genau. Und Uwe, deine Ergebnisse, du musst ja noch fertig machen.
O9, die Welt geht unter, heißt es.
Warum? Also O9, weil es 9 Bilder sind.
Zum Beispiel auch.
Und ein Oster. Okay, dann muss ich noch nachdenken. Aber es ist wurscht, ich bin es gewohnt. Pop-up-Ausstellung wo?
Im Studio Hell. Das ist eigentlich Foto, Bild, Studio etc. von einem Freund von mir, vom Stefan Leitner, vom Fotograf. Weil der hat so eine schöne 3 Meter hohe Wand, wo man das schön präsentieren kann. Und in der Lauzilgasse ist das. Und
in Eckenberg.
Nein, was ist denn das dort beim Zentral?
Buntigam.
Ja, genau.
Chris Buntigam.
Am 17. Oktober ab 19 Uhr Laudatio von Michael Petrovic und die Bar gibt es vom Café Wolf.
Ich freue mich.
Da gibt es dann eine kleine Party wahrscheinlich im Anschluss.
Okay. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Mitmachen beim Podcast. Es war sehr, also ich könnte jetzt schon noch sehr, sehr lange weiterreden, aber die Zeit ist um. Liebe Julia, vielen Dank. Lieber Clemens, ganz herzlichen Dank fürs Mitmachen und für danke, dass du Bob Dylan auch nicht magst. Uwe, danke fürs Kommen. Und ja, einen wunderschönen Sommer noch und bis zum Herbst. Ciao.
Dankeschön, tschüss.
Danke. Ciao.
Danke. Ciao.
Cut. Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.